Ich lese den heutigen Predigttext, den finden wir in der Apostelgeschichte, 4. Kapitel, die Zeilen 19 bis 31. Petrus und Johannes heilten vor dem Jerusalemer Tempel einen von Geburt auf gelähmten Mann. Darauf wurden sie vom Hohen Rat gefasst, verhört und bedroht, nicht wieder im Namen von Jesus zu sprechen oder zu lehren. Doch Petrus und Johannes erwiderten: Was meint ihr, will Gott, dass wir euch mehr gehorchen als ihm? Wir können nicht aufhören, von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Der Hohe Rat drohte ihnen erneut, doch schließlich ließ man sie gehen, weil man sie nicht wussten, wie man sie bestrafen sollte, ohne einen Aufruhr im Volk hervorzubringen. Denn alle Menschen lobten Gott für das, was geschehen war, die Heilung eines Mannes, der über 40 Jahre gelähmt gewesen war. Nach ihrer Freilassung gingen Petrus und Johannes zu ihren Mitgläubigen und berichteten alles, was die hohen Priester und Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Als Reaktion darauf beteten alle miteinander einmütig zu Gott. Sie sagten: Du alleiniger Herrscher, du hast den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und alles, was in ihnen ist. Durch den Heiligen Geist hast du unseren Vater David, deinen Diener, sagen lassen: Was soll das Toben der Völker, weshalb schmieden sie nutzlose Pläne? Die Herrscher der Erde empörten sich und die Machthaber verbündeten sich gegen den Herrn und seinen Messias. Tatsächlich haben sich hier in dieser Stadt Herodes und Pontius Pilatus mit den Heidenvölkern und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener verbündet, gegen den, den du gesalbt hast, Jesus. Doch haben sie damit nur das getan, was du in deiner Macht schon längst beschlossen und bestimmt hattest. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohung an und hilf deinen Dienern, die Botschaft von dir mutig und frei zu verkündigen. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen. Als sie so gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie sich versammelt hatten. Sie alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten die Botschaft Gottes mutig und frei.
Liebe Gemeinde, liebe Freunde, haben wir es richtig gehört? Eine Gemeinde betet. Und was sind das für Worte hier? Sie klingen etwa wie an der Situation vorbei. Es geht doch ihnen an das Eingemachte, oder? Es ist keine Kleinigkeit, was die beiden Apostel gerade erlebt haben. Es ist eine reale Bedrohung, eine existenzielle Not für die ganze Gemeinde. Ein Enthusiasmus, eine Farce oder Trotzigkeit, die wären hier völlig daneben, an einer völlig falschen Stelle, einfach nicht angebracht. Nein, das ist wirklich ein reales Gebet einer jungen Gemeinde zu Jerusalem vor 2000 Jahren. Zugegeben, ein sehr ungewöhnliches Gebet. Aber dieses Gebet geschah nicht einfach so aus dem puren Bauchgefühl heraus. Ich würde sagen, es steht in einer klaren biblischen Gebetslinie, die bis heute existiert. Nur diese Gebetslinie findet nicht oft Anwendung. Denn wenn es um Gebet geht, denken viele Menschen sehr oft an das, was sie persönlich bewegt, was ihre Umstände sind und was ihre eigenen Standpunkte ausmachen. Wir befinden uns bei der Predigtreihe über Gebete der Bibel und Gebete, die aus der biblischen Tradition oder der biblischen Erkenntnis gewachsen sind und deswegen empfehlenswert sind. So halte ich eine Predigtreihe. Letztes Mal haben wir bei der ersten Predigt gehört, das Gebet von Agurs aus dem Buch der Sprüche. Das heißt: Lass mich, Gott, weder arm noch reich sein, gib mir nur so viel, wie ich zum Leben brauche. Und heute lautet die Predigt, jetzt erscheint auch die Folie, heute lautet die Predigt: Zweifaches Gebet. Von unten, in Anführungszeichen, und von oben. Und diese Predigt basiert auf dem Text, den wir gerade von Uwe vorgelesen bekommen haben, aus der Apostelgeschichte. zweifaches Gebet von unten und von oben. Bevor ich jetzt weiter meine Ausführungen entfalte, möchte ich gerne ein paar Erklärungen vorneweg geben. Gebet von unten, das klingt so ein bisschen negativ, so ein bisschen zweitrangig, vielleicht ein bisschen so minderwertig, von unten, naja, aber so ist es nicht gemeint. Es ist jetzt keine Wertung hier, unten, oben, plus, minus, besser, schlechter ist hier nicht gedacht. Es ist mehr so ein technischer Begriff, um einfach die Situationen zu beschreiben. Gebet von unten, damit meine ich im Großen und Ganzen das, was unsere rein menschlichen Bedürfnisse betrifft und wie wir sie auch vor Gott kommunizieren. Das kann Essen sein, Einkommen, das Wohlsein, Beziehungen, Arbeitswelt und so weiter. Von oben heißt nicht irgendwie etwas Mysteriöses, etwas ganz weit Entferntes und Unbegreifliches und auch nicht unbedingt etwas viel Besseres als das, was unseren Alltag ausmacht. Hier meine ich mehr diese Sicht Gottes. Wie sieht Gott die Situationen der Welt? Wie sieht Gott mein Leben? Wie blickt Gott konkret auf meine jeweiligen Erfahrungen und auf meine Bedürfnisse, um sie ich bete? Wie ist meine Perspektive generell bei Gott? Im Zusammenhang der Ewigkeit, aber auch in der jeweiligen Situation. Das ist diese Dimension des Oberen. Und es besteht bei beiden kein Zwang, so oder so zu beten. Ich möchte auch keinen Druck jetzt erzeugen nach dem Motto, oh, weil ich bis jetzt nur so gebetet habe oder schwerpunktmäßig so, ist es schlecht. Das möchte ich nicht. Ich möchte auch nicht euch herausfordern, jetzt unbedingt ganz anders zu beten. Ich möchte einfach nur mehr das Bewusstsein wecken für das Reichtum des Gebets und auch für die Möglichkeiten, die daraus entstehen können und sich sehr wohlwirkend auf uns und auf das, wofür wir beten, auswirken können. Das Bild, was hier erscheint und später nochmal erscheinen wird, in einer anderen Perspektive, das bin ich, nicht ich, das ist ein anderer Mensch, auch wenn es um eine schöne Natursituation geht, wo ein Mensch mitten in der Natur steht und auf diese Weise vielleicht etwas uns weitergeben möchte mit seiner Blickrichtung und mit der Weite des Bildes, was Gebet an sich bedeutet. Diese Dekoration habe ich jetzt ein bisschen so entfaltet, um uns auch so zusätzliche Anregungen vor Augen zu führen und ihr einfach mitdenken könnt, was das für euch bedeutet, wie es euch anspricht, das Gebet um das Dingliche, um das Materielle, um das Alltägliche, um das Persönliche und das Gebet, was noch eine andere Perspektive hat. Diese Elemente können dazu uns vielleicht ein bisschen ein paar Impulse geben. Ich werde immer wieder sie auch ansprechen. Nun zum Punkt 1, Gebete von unten. Was das genauer bedeuten könnte. Wir bleiben immer noch bei dieser Folie. Und ihr merkt, ich habe sie auch ganz bewusst so gestaltet, dass der Raum nach links, nach rechts sehr weit ist. Etwas abgedunkelt, also Ungewissheit. Und ich stehe in so einem kleinen, schmalen Segment und habe Verbindung nach oben aus meinem Erleben heraus. Aber es ist nur ein schmales Segment, das ist nur mein Erleben. Und das ist vielleicht auch eine Beschreibung für das, was man sozusagen als ein Mensch, der in bestimmten Situationen sich einfindet, auch empfindet. In der Bibel gibt es eine ganze Menge Gebete, die aus dieser persönlichen Betroffenheit, aus den persönlichen Bedürftigkeiten heraus formuliert werden und die betreffen alle Bereiche des persönlichen Lebens oder auch des gemeinsamen Lebens. Denken wir zum Beispiel an das Gebet von dem Jakob. Er hat ein starkes Bedürfnis nach gesegnet sein. Gesegnet sein heißt, eine Perspektive im Leben zu erlangen. Und was betet er? Lass mich los. Zu dem Wesen, es wird ein Mann dort beschrieben, der mit ihm kämpft, gemeint ist Gott. Lass mich los, die Morgenröte zieht schon herauf. Doch Jakob erwiderte, ich lass dich erst los, wenn du mich vorher segnest. Das ist ein Bedürfnis und ein Gebet. Ein Gebet von seiner Situation heraus, von seiner biografischen Bedürftigkeit. Ich brauche Segen unbedingt. Ich gehe sogar den Weg des Lügens, um diesen Segen zu bekommen. Ich brauche Segen, um die Perspektive zu erlangen. Das andere Gebet, wo die Israeliten in der Wüste sind und sie brauchen Essen, sie fühlen Mangel und sie beten immer wieder zu Gott durch Mose, aber auch selber, dass Gott ihnen möge auch genug Versorgung erteilen. Es kommt Manna als Essen, irgendwann wollen sie noch Proteine haben, Fleisch und da kommt wirklich auch vom Meer her ein starker Wind und auf diese Bitte hin, die war auch sehr dringend, auf diese Bitte hin kommen eine ganze Menge Wachteln, die um das Lager herumgestreut werden. Und sie sind versorgt. Sie bitten um Versorgung und sie bekommen die Versorgung. Das andere ist, wo Menschen in ihren Situationen zu Gott beten, ist das Gebet des Jabez. Jabez fühlt sich so ein Unglücksbild. Seine Mutter hat ihm einen sehr schweren Namen gegeben. Er bereitet mir Schmerzen, Jabez. Das macht ihm zu schaffen. Er sieht darunter auch keine Perspektive, keine Entwaltungsmöglichkeiten. Es ist kein Lebensglückgefühl. Und er betet zu Gott, Gott, segne mich und erweitere meine Grenzen und halte das Unglück von mir, das in dem Namen schon irgendwie integriert ist. Er möchte gerne zuversichtlich leben und das wird ihm geschenkt. Oder Schuld abladen. Menschen, gerade in den Psalmen, suchen das Bedürfnis zu erfüllen, die Schuld vor Gott und vor Menschen loszuwerden. Herr, aus tiefster Verzweiflung schreie ich zu dir. Herr, höre mein Rufen und vernimm mein Gebet. Herr, wenn du unsere Sünden anerkennen würdest, wer, Herr, könnte das bestehen vor dir? Doch du schenkst uns Vergebung, damit wir lernen, dich zu fürchten, dich zu ehren. Versöhnt leben, das ist auch unser Bedürfnis. Und wenn wir damit zu Gott kommen, er nimmt das ernst und schenkt uns die Versöhnung. Oder rufe mich in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Das ist so allgemeine Beschreibung, wie wir Menschen einfach im Alltag, im konkreten Leben, als jung oder alt, ein Leben lang brauchen, immer wieder etwas von Gott, was wir selber nicht haben und nicht bekommen können, aber von Gott erbeten können. Deswegen beten wir gerne von unten zu Gott und das ist auch uns gegeben. Und wir sind auch darauf angewiesen, sonst kommen wir nicht mit unserem Leben alleine zurecht. Das alles dürfen und sollen wir unbegrenzt und zu allen Zeiten tun, einzeln und gemeinsam, ob als Familien oder als Hauskreise oder als Gemeinden und Kirchen oder als Christenheit, es sei dahingestellt, es ist ein Bedürfnis und das dürfen wir ausleben, ganz konkret. Gebete von unten, damit wir versorgt sind, damit es uns gut geht. Es ist ein konkreter Ausdruck der Beziehung zu einem lebendigen Gott, der hört, der versteht, der sich auf uns einlässt, der uns wirklich auch beschenken möchte, uns helfen möchte und führen möchte. Und das bekommt auch sehr viel konkreten Ausdruck, indem wir Gebete von unten formulieren und empfangen, was wir im Großen und Ganzen brauchen. Oft Trost, Ermutigung, Vergebung oder auch neue Ausrichtung oder auch etwas, was wir auch materielles gebetet haben. Und dann können wir Gott nur danken dafür. Und diese Pfeilchen hier von diesem Seil her nach oben zeigen, es ist eine Wechselbeziehung. Ich spreche zu Gott, Gott gibt mir was zurück. Und das betrifft meinen ganzen Alltag, meine ganzen Lebensstrukturen. Ich habe bewusst so chaotisch einfach hier verschiedene Dinge zusammengestellt, um einfach zu demonstrieren, es gibt nichts, worum wir nicht zu Gott beten könnten. Und es gibt nichts, was uns nicht gut tun würde. Wir brauchen so vieles. Aber vieles ist auch etwas, was nicht wir festhalten können, was wir nicht verwalten können, aber meinen das auch unbedingt haben zu müssen. Ich fand es auch zu viel. Es kann auch manchmal uns etwas auch überfordern. Wir können mit manchen Dingen auch nicht mehr zurechtkommen. Deswegen ein bisschen chaotisch hier, alles durcheinander. Und alles hängt zusammen. Wir möchten gerne eine gute Arbeit haben, um guten Lohn zu bekommen. Und wenn wir guten Lohn haben, dann können wir gut verreisen, dann können wir auch guten Wohlstand halten. Es kann uns auch vielleicht auch gesundheitlich besser gehen. Wir können auch vielleicht besser bei Menschen im Kurs stehen. Aber je mehr wir anschaffen, umso mehr umso mehr wird es auch über uns vielleicht eine gewisse Bestimmung entfalten. Dass, wenn ich ein Haus baue, muss ich immer darauf achten, dass das Haus auch irgendwie aufrechterhalten bleibt. Immer gut im Schuss und dass ich immer wieder gut und genug Geld auf der Kante habe, um das Haus auch aufrechtzuerhalten. Wenn ich Auto kaufe, muss ich auch darauf achten, dass es gewartet wird und. Das, was ich bekomme, das verpflichtet mich, wiederum Aufmerksamkeit zu schenken. Und am Ende ist es alles miteinander verbunden. Und es kann sein, dass wenn ich nur von diesen Dingen lebe und nur mich um diese Dinge konzentriere, auch mit Gott, es kann zu einseitig sein. Es kann einfach zu einseitig sein. Dinge verpflichten und Besitz besitzt. Und wenn wir auch zu Gott beten von unten, es kann sein, dass wir auch von einer gewissen Gefahr auch ein Stückchen verfolgt werden, dass wir denken, naja, je öfter ich bete um Dinge, die ich brauche oder um Dinge, die uns persönlich bewegen hier auf dieser Welt, in dieser Situation, je öfter ich bete, umso wirksamer wird das Gebet. Das kann sich einschleichen, dieses Verständnis und so ein Gefühl. Oder je intensiver ich um etwas bete, je intensiver ich meine Sachen oder unsere Anliegen vor Gott ausbreite, umso mehr darf ich vertrauen, dass es eines Tages in Erfüllung geht. Diese Gedanken, die betreffen irgendwo diese Gebete von unten, die wir miteinander sprechen können und sollten. Gebete von oben, was bedeutet das? Das Gebet der Gemeinde, die wir gerade jetzt gehört haben, steht ja in dieser Tradition, in dieser biblischen Linie des Betens. Und die existiert auch bis heute zum Glück. Es wird in der Bibel oft zusammengefasst als Gebet um seines Namens willen. Wenn wir Psalmen lesen oder Psalmen beten, wir kommen immer wieder auf diese Formulierung um deines Namens willen. Und dieser Name Gottes steht für seinen Charakter und für sein Wesen. Das bedeutet, dass die Bitte oder das Gebet mit der Absicht formuliert wird, Gottes Charakter, Gottes Güte, Gottes Treue zu ehren. Ja, sein ganzes Wesen, wie er ist, wie er sich offenbart, zu ehren, zu erheben, vor Augen zu halten, anstatt nur die eigenen Wünsche zu äußern vor ihm. Und diese Bitte steht für, oder diese Formulierung um deines Namens willen steht für ein Gebet, das Gottes Willen und Ehre in den Vordergrund stellt, wie es zum Beispiel in den vielen Psalmen der Fall ist. Es wird immer wieder betont. Und weil Gott derselbe ist und immer so sein wird, wie er bereits schon war, und zwar immer schon war, kann ich ihm vertrauen. Er bürgt dafür mit seinem Namen. Und das spricht er auch selber auch, dass er mit seinem Namen bürgt in dem Bund zwischen ihm und Israel, dass das, was er versprochen hat, in Erfüllung geht. Und das gilt auch einem jeden einzelnen Menschen. Denken wir zum Beispiel an Psalm 23. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße, nicht weil ich so gut bin oder weil ich so viel gebetet habe, weil ich so viel meine Bedürfnisse ihm gesagt habe, um seines Namens willen, weil er dafür bürgt, vor seinem Wesen, vor seinem Gottsein für mich, um seines Namens willen. Psalm 25, in dessen Namen willen, Herr, in deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, denn sie ist groß. Gott hat gesagt, egal wie groß deine Schuld sein wird, ich bin bereit, sie zu vergeben. Wie Schnee wirst du rein sein. Ich kann unter meiner Schuld erdrückt werden. Ich kann verzweifeln. Wer kann sie vergeben? Wer kann sie bewältigen? Aber er bürgt mit seinem Namen, dass mir das abgenommen wird. Oder Psalm 31. Denn du bist mein Fels und meine Burg und um deines Namens willen wolltest du mich leiten und führen. Wie Psalm 23. Um deines Namens willen. Das entspricht deinem guten Vorsatz. Oder Psalm 138, ich will anbeten in deinem heiligen Tempel und deinen Namen preisen für deine Güte und Treue. Denn du hast dein Wort herrlich gemacht um deines Namens willen. Deine Botschaft, dein Wort, deine Ratschlüsse sind gut, weil du dich selbst da hinein integriert hast. Das Wort Gottes ist lebendig und wirkt in mir das Leben um seines Namens willen. Und Psalm 143, um deines Namens willen, Herr, gib mir ein Leben und in deiner Gerechtigkeit führe mich aus der Bedrängnis heraus. Das sind nur ein paar Beispiele, die diese Linie, diese biblische klare Linie der Perspektiven Gottes für Gebet einfach führt. Und es gibt noch bei den Auseinandersetzungen mit Gottes Führungen und mit Gottes Plänen den Gedanken, dass die Beter immer wieder sagen, Gott, wir nehmen dich bei Wort, weil du treu bist, du bist wahrhaftig und du musst zu deinem Wort stehen. Schau mal, wir erleiden jetzt gerade eine Krise. Die Völker um uns herum, sagen Israeliten, die spotten über uns, die lästern, die könnten auch dich verlästern. Steh zu deinem Namen, befreie uns, führe uns heraus, damit sie nicht gegen dich lästern. Das passt nicht zusammen. Du bürgst doch dafür, dass wir weiterkommen. Mache das. Aber das gehört dazu, dass man so mit Gott von seiner Perspektive seine Dinge, seine Erfahrungen bewegt, von seiner Sicht her. Und Jesus selbst lehrt uns beten. Und von Anfang an, ob das schon seine 40 Tage in der Wüste waren oder dann danach später all die 3 Jahre, merken wir, dass er immer wieder von Gottes Sicht sein Leben, sein Wirken und auch die Situation betrachtet. Und er sagt auch, ich sehe Gott und rede zu euch. Ich höre Gott und rede zu euch. Aber auch er sagt auch dann, mein Wille soll sich unter Gottes Willen unterordnen. Mein Wille ist hier auf der Erde beschränkt, auf etwas, was ich zu tun habe, was ich erkannt habe, was ich bereit umzusetzen. Aber sein Wille ist noch viel größer. Und er sagt, mein Wille wäre, dass dieser Becher an mir vorbeigeht, rein menschlich gesehen. Es ist zu hart. Aber dein Wille geschehe. Deine Sicht auf meine Situation, die ist so gefährlich, die ist so bedroht. Ich gehe jetzt ans Kreuz, aber dein Wille geschehe. Denn es ist eine andere Perspektive als das, was ich gerade jetzt wahrnehme in meinem Menschsein oder Tun oder Gehen. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und das Gebet, was er lehrt, die Jünger konnten beten. Die waren alle Juden und die waren alle fromm. Und wo Jesus betet, das beeindruckt sie so stark, dass sie sagen, Herr, lehre uns beten. Und Jesus bringt ihnen einfach ein ganz schlichtes Gebet, aber genauso schlicht, genauso wie es schlicht ist, ist es auch absolut, vollkommen. Unser Vater im Himmel, gib uns täglich unser Brot, vergib uns und gib uns Kraft und was weiß ich was. Nein, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name zunächst. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und zwar viel größer als nur hier und jetzt in diesem Segment, wie im Himmel, so auf Erden. Und dann komme ich. Oder wir. Nicht nur ich als Individuum mit meinen Egoismen, mit meiner Bedürftigkeit hier. Unser. Wir sind zusammen. Wir sind eine Gemeinschaft. Leidensgemeinschaft, Arbeitsgemeinschaft, aber auch Glücksgemeinschaft. Je nachdem, was passiert. Unser tägliches Brot gibt. Vergib uns unsere Schuld. Erlöse uns von dem Bösen. Das ist nicht nur individuell für mich, in meinem Segment, in meiner Kapsel, im Horizont meiner Möglichkeiten und meiner Grenzen. Es ist viel mehr da. Und dann zum Schluss nochmal, denn dein ist das Reich. Nicht die Macht der Dinge, nicht die Macht der Verpflichtungen, der Zwänge, der Dringlichkeiten hat das Sagen. Denn dein ist das Reich und die Macht und die Herrlichkeit, und zwar in Ewigkeit. Was für eine Sicht, was für ein Gebet, was für eine Gebetsstruktur. Und dann geht es um Gottes Plan und Gottes Gedanken grundsätzlich. Und diese sind bekanntlich viel größer als das, was wir Menschen je erfassen können. Jesaja sagt, meine Gedanken sind nicht euer Gedanken, meine Wege sind nicht eure Wege. Deswegen habe ich das so versucht, auch hier darzustellen, oben, diese Szene, diese oben, dieses Seil, dieses rote Seil mit einem P vorne, mit einem E hinten, wobei vorne und hinten ist in der Ewigkeit nicht so ganz korrekt. P steht für Proton, das ist der Anfang. Diejenigen, die bei VW arbeiten, die bereiten immer für eine Serie von Autos einen Prototypen. Das Anfängliche, das Erste, Proton, das ist diese ins Leben geschaffene Welt, die Gott ins Leben gerufen hat, aus seiner Sicht, aus seiner Perspektive, aus seiner Ewigkeit heraus. Aus dem Unsichtbaren wird Sichtbares, aus dem Willen wird Materie, aus der Idee wird eine wunderschöne Schöpfung. Proton, Erstes, das Anfängliche, aber das Vorübergehende. Und das E steht für Eschaton. Eschatologie heißt die Lehre von den letzten Dingen. Das Letzte, was zum Schluss kommt. Nach all dem dazwischen. Das Endgültige und das Eigentliche. Das Ewigbleibende. Wir sprechen von Gottes neuer Welt. Die Welt, das Proton, das Sichtbare, das Vorübergehende, ist nur ein Moment da. Wie auch ich mit meinen 80 Jahren nur einen Moment lebe. Vor mir und nach mir sind so viele Generationen gewesen und noch kommen werden. Von Gottes Perspektive sieht das ganz anders aus und mein Leben auch sieht anders aus im Kontext der anderen Generationen. Aber das ist alles nur eine Momentaufnahme. Gott führt uns in das Letztendliche, Endgültige, in Gottes neue Welt. Auch mein segmentarisches Leben mit all dem, was ich durchmache hier, das Schwere und das Gute, das Befreiende, auch das ist dort in diesem Eschaton, in der Gottes neuen Welt schon verbunden. Und diese Geschichte Gottes verläuft lineal. Nicht irgendwie spiralförmig, nicht irgendwie kreisläufig, wie das in anderen Philosophien oder Theologien oft der Fall ist. Es verläuft von Anfang bis Ende. Lineal. Eine Welt ist schon geschaffen worden, die neue kommt und wird diese auslösen, ablösen. Ja, es läuft nicht alles nur glatt. Es gibt auch so bestimmte Unregelmäßigkeiten in der Geschichte der Menschheit und auch in der Theologie. Es ist so, man kann nicht alles erklären, man kann nicht alles verstehen. Es läuft nicht alles glatt, auch wenn man mit Gott lebt. Aber es wird getragen. Es wird eingebunden in eine größere Sicht. Und das, was sich dazwischen ereignet, in einer Generation oder in einer Epoche, ist immer eingebunden an diese große Entwicklung Gottes, die lineal geht auf die ewige Welt zu, die eines Tages vollkommen in Gott selbst aufgeht. Eine großartige Perspektive, auch für dich und für mich. Ich habe bewusst am Anfang und am Ende solche Wicklungen noch belassen. Das ist ein Seil von 70 Meter Länge. Das ist ungefähr hier die Hälfte, wo die Markierung ist. Damit wird es deutlich, was wir versuchen zu überschauen, auch das, was uns die Bibel beibringt, wo wir auch die Heilsgeschichte Gottes formulieren, wir können das nicht so ganz erfassen. Es ist vielleicht alles viel, viel länger, was auf uns gekommen ist und was noch gehen wird und wie lange noch gehen wird, das können wir gar nicht erfassen. Das ist alles und bei Gott selbst und er selber bestimmt über diese Dinge. Zeitlichkeit und was, wann, wie geschieht, darüber können wir nicht verfügen. Wir können nur dem vertrauen, dass Gott gute Absichten führt und dass es eines Tages alles aufgehen wird. Wie er war zu aller Zeit, so bleibt er in Ewigkeit. Und dieses Gebet der Gemeinde, das wir jetzt gerade vorhin gehört haben, dieses Gebet der Gemeinde geschieht genau in diesem Still. Die Gemeinde betet von dieser Perspektive, von dieser Überzeugung, von dieser Sicht Gottes. Konkrete Menschen in ihrer Situation, in ihrer Zeit, an ihrem Ort, mit ihren Empfindungen, mit ihren Bedürfnissen, beten zu Gott von dieser Perspektive. Das ist ein erstes Gebet, das uns von der Gemeinde Christi übermittelt wird. Und dem geht es voraus, dass diese Gemeinde entstanden ist nach Petrus seine Pfingstpredigt. 3000 Menschen sind zum Glauben gekommen und nach Pfingsten sind sie dort noch vor Ort geblieben und Petrus und Johannes gehen zum Gottesdienst in Jerusalemer Tempel und heilen einen 40 Jahre alten Mann von Geburt an gelähmt. Und plötzlich wird gesprochen, dass die Gemeinde von 5000 Personen besteht. Das heißt, diese Situation hat dermaßen viel ausgelöst in dieser Gegend, dass die Gemeinde nochmal explosiv gewachsen ist. Der Heilige Geist ist mächtig am Wirken. Und es ist kein Wunder, dass sich auch der Widerstand in der Politik und in der Religion erregt. Die Apostel werden verfolgt, bedroht. Sie bekommen Maulkorb auf den Mund gesetzt. Schweig darüber, red darüber nicht. Es ist gefährlich für die Obersten, was hier jetzt abgeht. Der Hohe Rat bedroht sie zweimal. Und Petrus, der dreimal verleugnet Jesus vor dem Kreuz, total verzweifelt, wegrennt, steht hier und sagt, in dieser Perspektive Gottes, es ist unmöglich zu schweigen von dem, was wir gesehen haben, was wir selber erlebt haben. Wer seid ihr? Die Obersten, die alle Macht haben, weltlich. Die können sie jetzt im Nu aufreiben. Wer seid ihr? Sollen wir euch mehr gehorchen als ihm? Wir können darüber nicht mehr schweigen. Der Heilige Geist ist im Wirken. Petrus hat eine Wiedergeburt erlebt. Er ist ein anderer auf einmal von der Bestimmung, in die Gott ihn hineinführt und der die auch angenommen hat und in der er jetzt einfach auftritt. Er könnte von unten her argumentieren, von seiner Menschlichkeit, von seiner Bedürftigkeit, von dem, was jetzt eigentlich ihm passieren könnte und auch seiner Familie, er war verheiratet. Wir können nicht mehr schweigen und euer Maulkorb, den legen wir einfach bewusst vor euch demonstrativ ab. Und sie gehen zur Gemeinde. Und was macht die Gemeinde? Leute, also hier werden mir die Augen feucht. Brach die Gemeinde in Wehklagen aus? Nehmen wir jetzt an, sind 5000 Menschen oder nur 50. Egal, ob sie alle dabei waren oder nicht. Also, aber diese Gemeinde ist total ergriffen. Sie wehklagen nicht. Sie zittern nicht vor Angst. Sie rennen nicht auseinander. Sie ersinnen nicht eine neue Strategie, wie sie irgendwo mal neu starten könnten in einem sicheren Ort, um Jerusalem herum, vielleicht in einer anderen Provinz oder sogar im Ausland. Sie setzen sich nicht ab. Sie ergreifen keine Flucht. Die wollen nicht woanders anfangen. Nein, und vor allem, dem hören wir gar nichts. Stattdessen setzen sie sich zusammen und einmütig beten. Es wird betont, sie beteten einmütig. Nicht nur die Pastoren, die Aposteln, die Gemeindeältesten oder die schon immer beten. Sie beten einmütig. Und sie beten eben nicht dafür, dass der Hohe Rat und andere sie in Ruhe lassen mögen. Sie beten nicht um Schutz und Bewahrung. Und das bewegt mich schon sehr stark. Obwohl sie bestimmt wussten, dass sie jederzeit zerrieben werden können. Nein, sie beten um Freimut, damit sie Gottes Wort und damit Gottes Sicht, was er schon durch David vorausgesagt hat, was in Jesus vollzogen ist vor ihren Augen, die Mitte der Geschichte, die man ermessen kann, des Wirken Gottes, damit sie das weiterführen können, weitertragen können, unerschrocken weiterverkündigen können. Ihnen ist bewusst, dass Gott sie hineingenommen hat in diese wunderbaren Gedanken, die schon mit David vorausgesagt worden sind, in Jesus erfüllt worden sind, jetzt auf sie durch den Heiligen Geist überschwappen und sie damit auch in die Geschichte Gottes einbinden mit ihrer Biografie. Das hat einen Wert. Das ist auch ein Zutrauen Gottes. Das ist auch eine Autorität. Und sie beten einfach nicht um das tägliche Brot und all das, was wir so täglich beten, sondern sie beten um die größeren Dinge. Darum geht's. Sie sind sich bewusst, dass Gott im Regiment sitzt und dass er sie zum Licht der Welt gemacht hat. Dass er sie, ja sie, diese Menschen, diese anfängliche Gemeinde, diese Kerngemeinde zum Salz der Erde gemacht hat. Und dass es durch sie weitergehen muss. Und dass Jesus sie an seiner Stelle in diese Welt gelassen hat. Obwohl sie nicht mehr von ihrer Bestimmung her, von ihrem Namen im Himmel, nicht mehr von dieser Welt sind. Aber er hat sie in diese Welt belassen, damit das weitergeht. Mit der Vision Gottes, die über ihnen alles bestimmt am Ende. Und sie stoßen auf Psalm 2. Psalm 2 ist ein sehr einfacher Psalm. Und dieses Wort springen sie an und sie bitten ihn mit dieser Kraft des Alten Testamentes in ihr neues Testament hinein, interpretieren das auf Jesus und bitten, dass Zeichen und Wunder geschehen. Und da kommt der Heilige Geist auch über die ganze Gemeinde. Bei Pfingsten wird gesprochen, die Apostel haben den Heiligen Geist bekommen. Hier bekommt die ganze Gemeinde den Heiligen Geist. Und es geschieht was? Die Erde bebt. Wenn wir mit Gottes Gedanken, mit Gottes Sicht unsere Lebenssituation betrachten und vor Gott kommunizieren und miteinander in eine Dynamik kommen, da geschehen gewaltige Dinge. Wir können sie nicht steuern, wir können sie nicht bestimmen, aber die geschehen. In welcher Form und Art auch immer, auch in welcher Intensität auch immer. Und Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich selber mitten unter ihnen. Da entsteht schon diese neue Welt Gottes. Da sind die in Jesus eingebunden und mit ihm verbunden und es geschieht mit ihnen das, was er schon gemacht hat. Wie auch immer. Es ist Wertschätzung, es ist Befähigung, es ist Autorisierung zum Christsein in dieser Welt. In der Welt, aber nicht von der Welt. Menschen mit einer inneren Füllung, die andere Menschen nicht haben können. Menschen mit Perspektive, die andere Menschen nicht vor ihren Augen haben können. Ich bitte noch um eine weitere Folie. Juri. Gebet. Gebet ist so gesehen immer um meiner und unser Willen, aber auch um Gottes Willen. Beides ist dabei. Und wenn wir so beten, wenn wir so miteinander und einzeln vor Gott stehen, und diese Perspektiven vor Gott bewegen, es können viele Dinge entwickeln sich. Oft verliere ich mich im Alltäglichen hier, weil ich mich zu sehr darauf konzentriere, was mich beschäftigt, und weniger auf das schaue, was Gott bewegt und was er tut oder tun möchte. Mit diesen Dingen oder auch durch diese Situationen. Aber was ist sein Gedanke dabei, wenn ich bete um mein tägliches Brot, um Gesundheit, um sichere Arbeitsstelle, um neue Kraft. Was ist Gottes Sicht dazu? Es ist gut, sich nicht nur einfach hier zu verlieren und zu vernetzen in dem, was dinglich, was innen weltlich ist. Erst das Gebet von oben kann uns dahin führen, dass wir Erleuchtungen bekommen, dass wir Gottes Wort bekommen, ganz konkret in einer bestimmten Situation, dass wir zu neuen Erkenntnissen erlangen, dass wir auch mehr verstehen, was wir sind, wie gering wir oft sind und wie wenig wir auch oft brauchen und wie groß hat uns Gott gemacht in dem, was er uns durch Jesus geschenkt hat, wie weit er uns befähigt hat und befreit hat. Das kann in diesem Gebet von der Sicht Gottes her alles sich immer mehr herausstellen. Und ich entstricke und entfusele mich des Dinglichen, des rein Innenweltlichen, wenn ich über Dinge und Situationen auch von Gottes Perspektive her denke und bete. Es entstrickt sich, entfuselt sich. Es kommt immer mehr Klarheit und Sicht. Und ich kann umso fokussierter und zielgerichteter Schritte vornehmen und tun und gehen. Die Dringlichkeiten und Zwänge können auch ein Stückchen abfallen. und ich bekomme auch vielmehr auch das Gefühl der Freiheit und das Bewusstsein für geführt sein und von gebraucht sein von Gott, der alle Geschichte schreibt. Und Vater unser ist wirklich ein absolutes Gebet, ein Modell für eine Balance von dem beiden, von dem, was wir von unten unbedingt brauchen, Gott sagen möchten, aber von dem, wie Gott eigentlich unterwegs ist und wie er in unserer Situation anwirken kann und auch Wunder tun kann. Mach auch du, wenn es möglich ist, immer wieder neu Experimente mit beidem. Trage deine Anliegen vor Gott in aller Breite und in aller Freimütigkeit ganz persönlich vor dem Herrn und breite sie aus. Aber versuche auch die Zeit zu nehmen und Raum zu lassen, dass Gott auch etwas sieht, dass Gott auch etwas hört, dass Gott auch etwas sagen möchte und vor allem, dass er etwas darstellt. Und dass das auch Relevanz zu deinem Leben hat, zu all diesen Dingen, die du vor Gott ausbreitest. Und du wirst sehen, was das auch für dich bedeutet im Punkt Berufung. Dass du zu etwas berufen bist, dass du zu etwas bestimmt bist und du erfährst, dass in diesem Dialog zwischen diesen zwei Gebetsarten, dass du in diesem Jetzt bist, mittendrin, aber dennoch einen Abstand dazu haben darfst. Du darfst diese Dinge ganz anders betrachten. Und so gehst du damit auch und da hinein mit anderen Vollmächten. Es hilft zu tragen und zu ertragen und manche Krisen durchzustehen. Es hilft auch immer wieder ein neues Wort zu bekommen für Weisheit, für Erkenntnis und anderen Menschen das weiterzugeben. Es hilft auch bei der Endlichkeit der Dinge und der Endlichkeit des Lebens auch ein Stückchen getragen zu sein, wie Uwe das uns vorhin erzählt hat. Es hilft auch, den Status quo zu überwinden. Es gibt im Leben mehr als nur haben, arbeiten, sich abmühen und am Ende zurückzubleiben mit all dem, was ich sowieso zurücklassen werde. Das Gebet als Gespräch mit Gott hat immer eine Ewigkeitsperspektive. Ich setze hier drei Punkte und wünsche euch, dass ihr einfach diese Gedanken weiter bewegt, weiterentwickelt, weiter betet, weiter auch ersehnt und wenn Zeugnisse kommen, was ihr daraus erlebt habt im Laufe eurer nächsten Wochen, dann könnt ihr einfach darüber auch erzählen und dass Gott euch immer reichhaltig beschenkt mit seiner Gegenwart, mitten in seiner Geschichte, in unserer Geschichte. Amen.